SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mein Name ist Katja Burg. Schönen guten Tag. Es findet eine Wahl statt, aber niemand hat eine. Die ersten Wahllokale in Russland haben geöffnet. Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme abgeben. Das heißt, eigentlich können sie nicht nur ihre Stimme abgeben, sie müssen. Das hat Ute Kochlowski-Kadjaja heute früh in SWR aktuell erläutert. Sie ist Projektleiterin für Russland und Zentralasien bei der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung.
Seit 3 Wochen geht in vielen Gebieten, zum Beispiel in den teilbesetzten ukrainischen Gebieten, wo Wahlen eigentlich verboten wären, völkerrechtlich, werden Leute mit Militär dazu gezwungen, Wahlzettel abzugeben und mitzustimmen. Wir haben keine Möglichkeiten, Staatsbeamte werden gezwungen. Staatsnahe Betriebe, Schulen, Lehrer, Ärzte, alle, die da sind, werden dazu gezwungen, an diesen Wahlen teilzunehmen. Insofern hat dort nicht wirklich jemand die Möglichkeit, sich dem zu entziehen.
Die Expertin von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Sie sagt, Bürgerinnen und Bürger werden zur Wahl gezwungen. Darüber hinaus gibt es aber durchaus, so scheint es, auch ohne Zwang, eine Mehrheit für Putin. Warum das so ist, hat die Historikerin und Gründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa, heute Morgen in SWR 2 analysiert.
Ich glaube, dass das ist dieser Schein der Stabilität. Das ist diese Angst, dass es sich etwas ändert und dass die Änderung wird eigentlich noch Schlimmeres hervorbringen. Putin ist sehr lange an der Macht, 24 Jahre. Und deshalb hat man ein Gefühl, also er wird ja schon irgendwie alles regeln. Und sowieso nützt man nicht, wenn man jemand anderen wählt. Also den sieht man ja übrigens also gar nicht, abgesehen davon, dass es natürlich doch, wie wir gesehen haben, doch Menschen in Russland gibt, die anders denken.
Irina Scherbakowa, deren Menschenrechtsorganisation Memorial den Friedensnobelpreis bekommen hat. Keine Alternative zu Putin also. Die Wahl, die von vielen Staaten nicht als solche anerkannt wird, geht noch bis Sonntag. Das Ergebnis steht fest. Um Russland wird es auch bei dem Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks gehen und damit verbunden um den Ukraine-Krieg. Das Weimarer Dreieck ist ein diplomatisches Format, das sich vor einem Dreivierteljahr das letzte Mal getroffen hat. Frankreich, Deutschland und Polen sind beteiligt. Am Mittag treffen der französische Präsident Macron und der polnische Ministerpräsident Tusk beim Kanzler ein. Am Abend werden erste Ergebnisse erwartet. Gute Ergebnisse beim Ausstoß von Treibhausgasen hat Deutschland offenbar erzielt. Die Klimaziele 2030 sind in Sicht, sagt der Präsident des Umweltbundesamts Dirk Messner.
Das ist wirklich eine starke Perspektive. Und jetzt müssen wir weiter hart arbeiten bis 2030 und dann darüber hinaus, um unsere Klimaschutzziele 2030 und dann Klimaneutralität 2045 erreichen zu können. Insofern sind wir noch nicht über den Berg, aber die Richtung und die Geschwindigkeit, die wir jetzt aufgenommen haben, ist sehr interessant und passt.
Passt, sagt auch Klimaschutzminister Habeck von den Grünen.
Wenn wir Kurs halten, wenn wir diese Maßnahmen umsetzen, den Ausbau der erneuerbaren Energien nach vorne bringen, den Aufbau der Wasserwirtschaft, Wasserstoffwirtschaft, so entschlossen wie er angelegt ist, nach vorne bringen, wenn wir die Maßnahmen im Gebäudebereich, die Sanierung, den Tausch bzw. den Umbau von fossilen Wärmeerzeugungsanlagen zu klimaneutralen Wärmeanlagen vornehmen, dann sind wir durch. Wir haben die Maßnahmen beschlossen. Das ist die entscheidende Botschaft des Tages. Wir sind auf Kurs. Wir haben Deutschland an der Stelle auf Kurs gebracht und wir müssen Kurs halten.
Das Kurs halten wird an dieser Stelle tatsächlich die Herausforderung werden. Vor allem in dieser bundespolitischen Konstellation bzw. mit den unterschiedlichen Herangehensweisen der Koalitionspartner an den Klimaschutz. Denn auch das Umweltbundesamt stellt fest, dass, Zitat, Sorgenkind des Klimaschutzes bleibe nach wie vor der Verkehrssektor. Dieses Ressort hat die FDP. Was dieses Ressort anbelangt, gibt es ja nicht nur im Klimaschutz Probleme. Die Streiks, die heute vor allem bedingt durch den Ausstand des Luftsicherheitspersonals den Flugverkehr betreffen, sind generell zu einer Bremse geworden. Deshalb hat die Unionsfraktion erneut eine Reform des Streikrechts ins Spiel gebracht. Ihr rechtspolitischer Sprecher Krings forderte, es müsse gesetzlich vorgeschrieben werden, welche Vorlaufzeiten gelten, also Fristen, innerhalb derer ein Streik angekündigt wird. Der Weg für das Lieferkettengesetz ist frei. Die Mehrheit der EU-Staaten hat dafür gestimmt. Deutschland hat sich dieses Mal enthalten. Das Gesetz war eigentlich schon im Dezember in trockenen Tüchern. Dann hatte die FDP im Februar angekündigt, dass sie den Entwurf nicht mittragen werde. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass europäische Unternehmen die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards in ihren Lieferketten sicherstellen. Der angenommene Gesetzentwurf sieht dabei weniger strenge Regeln vor als der ursprüngliche. Ein erstes Schiff mit Hilfslieferungen ist offensichtlich an der Küste des Gazastreifens angekommen. Laut zyprischem Außenministerium könnte am Mittag möglicherweise damit begonnen werden, die 200 Tonnen Ladung aus Medikamenten und Lebensmitteln an Land zu bringen. Das Schiff Open Arms ist Teil eines Testlaufs für einen internationalen Hilfskorridor.
Fokus Südwest.
In Stuttgart treffen sich Hausärzte aus Baden-Württemberg und sprechen unter anderem über die Finanzierung von Praxen. Die geplante Abschaffung der Budgetierung führt nämlich dazu, dass die Ärzte weniger Geld bekommen, und zwar auch rückwirkend für das letzte Quartal 2023. Und das, obwohl gerade die Hausärzte immer mehr Patientinnen und Patienten behandeln müssen. Dazu Thomas Heyer, Hausarzt aus Stuttgart und Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.
Es gibt immer weniger Hausärzte in Baden-Württemberg. Knapp 1000 Hausarztstellen sind nicht mehr besetzt. Die verbliebenen Hausärzte geben Vollgas, geben alles für ihre Patienten und bekommen jetzt sozusagen gesagt, die Leistungen, die ja dafür anfordert werden oder können leider nicht mehr komplett bezahlt werden. Das ist natürlich sehr frustrierend.
Der Wegfall der Budgetierung für die Hausärzte, wie von der Bundesregierung geplant, führt zu Verdiensteinbußen bei der Ärzteschaft bei gleichzeitig höherem Arbeitsaufkommen. Der Zoo in Karlsruhe baut das erste Auswilderungsgehege für Luchse in Baden-Württemberg. Im Tierpark Oberwald sollen junge Raubkatzen auf die Freiheit vorbereitet werden. Heiner Kunold.
Gemeinsam mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt FVA, mit dem Land und dem Landesjagdverband beteiligt sich der Zoo an einem Auswilderungsprojekt von Luchsen. Ziel ist, die Raubkatze wieder dauerhaft nach Baden-Württemberg zu bringen. Um eine stabile Population zu etablieren, müssen vor allem weibliche Tiere ausgewildert werden, weil sie im Gegensatz zu Luchsmännchen eher standorttreu sind und nicht so weit wandern. Im Dezember wurde bereits eine Luchsin im Nordschwarzwald freigelassen. Weitere Tiere sollen folgen. Sie werden künftig auch im Karlsruher Gehege getestet, ob sie für ein Leben in Freiheit geeignet sind.
Nach Rheinland-Pfalz. Asylbewerber sollen deutschlandweit einen Teil der staatlichen Unterstützung in Zukunft über eine Bezahlkarte beziehen. In vielen Verwaltungen von Städten und Gemeinden ist die Umsetzung dieser Karte ein großes Thema, so zum Beispiel auch in der Westpfalz. Es müsste einen klareren politischen Rahmen geben, finden Kommunalpolitiker. So sagte beispielsweise ein Vertreter der Stadt Pirmasens dem SWR, man hoffe, dass die Voraussetzungen geschaffen würden, um die Bezahlkarte zügig einzuführen. Alexandra Dietz.
Nicht nur Pirmasens möchte die politische Entscheidung vom Land abwarten und prüft aktuell die technischen Voraussetzungen für die Bezahlkarte. Auch der Kreis Kaiserslautern befasst sich mit der unbürokratischen Alternative zur Bargeldauszahlung. Eine Sprecherin sagte, Abläufe würden in der Verwaltung sicher vereinfacht, Mitarbeitende entlastet, da die Karten zentral aufgeladen werden könnten und keine Zahlstellen mehr betrieben werden müssten. Die Stadt Kaiserslautern und der Donnersbergkreis warten nach eigenen Angaben noch auf konkrete landesweite Vorgaben aus Mainz. Auch die Stadt Zweibrücken wünscht sich nach eigenen Angaben eine einheitliche Lösung im Land.
Die Bezahlkarte für Asylbewerber und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Sollte Ihnen noch eine Idee fehlen, was Sie am Wochenende unternehmen wollen? Mit dem kalendarischen Frühlingsbeginn nächste Woche starten viele Freizeitparks wieder in die Saison. In Rheinland-Pfalz manche auch schon an diesem Wochenende. Nicole Mertes.
In der Falknerei des Wildparks Daun beginnen wieder die Flugshows mit Adlern und Falken. Die ersten Flugvorführungen gibt es ab heute auch im Greifvogelpark Saarburg. Im Dinosaurierpark Teufelsschlucht bei Irl beginnt ebenfalls an diesem Wochenende die Frühjahrssaison. Einige der 170 lebensechten Dinosauriermodelle sind neu gestaltet und aufgestellt. Neu in diesem Frühjahr ist ab Mai die Halle mit einer Ausstellung zu den 5 Raubsauriern. Im Eifelpark Gondorf beginnt die Saison in der kommenden Woche und die Flugausstellung Junior in Hermeskeil öffnet an Ostermontag.
Und dann war da noch
die Monsterbeere. Sie wiegt 20 Gramm statt 3 und ist fast so groß wie ein Tischtennisball. Ein australisches Unternehmen im Bundesstaat New South Wales hat eine Heidelbeere gezüchtet, die jetzt im Guinness-Buch der Rekorde steht. Das Riesenteil ist schon im November gepflückt worden und musste 3 Monate in einem Tiefkühler überwintern, bis die Prüfer vorbeikommen konnten und das Obst in Augenschein nahmen. Die Firma, die die Ping-Pong-Beere gezüchtet hat, teilt mit, man habe das getan, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher größere Beeren nachgefragt hätten. Jetzt würde man sich aber fragen, was man damit machen soll. Der Unternehmenssprecher wörtlich, wir alle schauen sie uns gelegentlich an und lächeln. Ein Smoothie wäre wohl nicht das richtige Schicksal für sie. In der Tat, das wäre fast so sinnlos, wie im Sommer einen Schneemann aus Kunstschnee zu bauen und dann mit der Planierraupe drüber zu fahren. Was man übrigens nicht erfährt, ist, wie die übergroße Heidelbeere so schmeckt. Wahrscheinlich blau.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.